die Mutter geht es vielleicht eben noch tiefer ins Herz hinein, dann leidet man manchmal mit dem Kind. Oder wegen dem, was eben Kinder müssen durchmachen. Oder auch sonst Sachen, Beziehungsgeschichten, die dann da reinkommen. Und darum schütte dein Herz vor Gott aus. Ich denke, das ist ein gutes Thema zum Muttertag. Und wie immer kann man, also nicht wie immer, aber die Predigt könnte man jetzt auch wieder PowerPoint nachschauen, wenn man auf markus.li auf Predigten geht, wäre es einfach dann der oberste Eintrag. Ich bete vor der Predigt. Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus, sagen wir dir Danke, dass wir hier dürfen Muttertag feiern und dass wir auch dürfen wissen, Vater, du hast ein Vaterherz und in dem Vaterherz ist das Mutterherz eingeschlossen, weil du hast den Mensch nach deinem Ebenbild geschaffen und du hast sie als Mann und Frau geschaffen. Danke für die auch mütterliche Liebe, die in dir drin ist. Und jetzt bitten wir dich im Namen von Jesus Christus, dass diese Liebe darf offenbar werden, auch in dieser Predigt. Amen. Hannas grosse Not. Manchmal starten Gottes Pläne mit einer Unmöglichkeit. Ich lese einfach in dieser Predigt den Text, 1. Samuel 1, von Vers 1 bis eigentlich dann Vers 18. Und wir fangen da an. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, wie man das auch immer genau spricht, vom Gebirge Ephraim. Und sein Name war Elkana, ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elius, des Sohnes Tous, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Das ist also von einem bedeutenden und grossen Stamm von Israel gewesen. Und er hatte zwei Frauen, der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und das ist eigentlich auch schon gerade das Problem. Und das Problem haben wir in vielen Geschichten erstaunlicherweise, die in der Bibel von sehr grosser Bedeutung sind. Sie sind natürlich alle von grosser Bedeutung, aber ja, zum Beispiel eben Sarai, also, wo dann Sarah genannt worden ist, Frau von Abraham, aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. So fängt die Geschichte von Abraham und der Sarah an. Es fängt mit einer Unmöglichkeit an. Und dann der Isaac, der Sohn von Abraham, und Isaac bat den Herrn für seine Frau, Rebekka, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Also auch dort unfruchtbar, grosses Problem gewesen. Weil ja der Segen von Abraham, dass in Abraham alle Geschlechter von der Welt gesegnet werden, der soll ja durch den Isaac durchgehen. Das war natürlich ein riesiges Problem, dass da noch keine Kinder gekommen sind. Aber Gott hat das Wunder da. Und als der Herr sah, dass Lea, das ist die eine Frau von Jakob, also vom Sohn von Isaac, zurückgesetzt war, der Jakob hat eben zwei Frauen gehabt, hat er eigentlich gar nicht wollen, aber ist einfach so gekommen, da öffnete er ihren Mutterleib, Rahel aber war unfruchtbar. Ja, also da sehen wir schon bereits ein sehr grosses Problem und wir sind im Neuen Testament, glaube ich, alle froh, dass wir die Polygamie, die Vielehe, ist ja interessant, dass immer nur der Mann einfach mehrere Frauen haben, ja, dass wir das, Entschuldigung, dass wir das eben im Neuen Testament eben nicht mehr haben. Und da ist eben dann die ganze Neid- und Eifersucht-Geschichte zwischen Lea und Rahel ist dann da losgegangen. Und Gott hat dann da sogar noch irgendwie wie mitgemischt. Also er hat die Lea, die zugesetzt worden ist, der hat den Kindern geschenkt und der Rahel am Anfang nicht. Aber nachher hat dann Rahel auch noch später ein Kind bekommen. Und das ist der Josef und der Benjamin gewesen. Und das ist auch dann der Anfang der Josefsgeschichte. Und dann haben wir die Frau von Simson. Da war nun ein Mann aus Zora von einer Sippe der Daniter. Sein Name war Manoach. Seine Frau, sie wird nie mit Namen genannt, aber war unfruchtbar und gebar nicht. So fährt die Geschichte vom Simson an. Also ganz viele Unmöglichkeiten, die am Anfang stehen. Ja, ich danke dir vielmals, Claude. Das ist also sehr lieb von dir. Merci vielmals. Ja. Und jetzt kommen wir eben zu der Hanna. Denn Hanna hatte er, also der Elkana, lieb. Also sie ist eigentlich eben der Peninna vorgezogen worden vom Elkana. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Da könnte man jetzt auch auslegen, dass vielleicht das der Herr eben extra gemacht hat, weil Peninna ist zurückgestellt worden und Peninna hat Kinder bekommen. Und Hanna ist eigentlich vorgezogen worden. Sie hat auch bei diesen Festen bei Silo, also im Heiligtum, immer eine doppelte Portion vom Elkana bekommen. Und irgendwie könnte man schon so auslegen, dass Gott da wie eine Art Ausgleich geschaffen hat, aber das hat mit sehr viel Nöten zu tun gehabt und schlussendlich hat dann Gott eben auch da von dieser Unmöglichkeit ein grosses Wunder geschaffen. Dann kommen wir ins Neue Testament. Und sie, also Zacharias und Elisabeth, hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. So fängt die Geschichte von Johannes der Täufer an und so fängt eigentlich das Neue Testament an. Also ganz viele Unmöglichkeiten. Jetzt hast du vielleicht auch Unmöglichkeiten. Es geht vielleicht nicht jetzt um die Kinder können empfangen und gebären. Es gibt ja auch noch andere Unmöglichkeiten. Und wir kennen das, glaube ich, alles einfach, alle, dass es Unmöglichkeiten gibt, wie Grenzen in unserem Leben, wo wir einfach anstehen. Und wo wir wie irgendwie wollen durchbrechen, aber irgendwie, ja, scheint es wie nicht, Gesundheit, scheint es wie nicht zu gehen. Und dann, wenn das eben längere Zeit so anhaltet, dann nachher kann das wirklich sehr viel Leiden mit sich bringen. Weil es immer wieder in Erinnerung gerufen wird und immer wieder stehen wir einfach vor dieser Ohnmacht. Aber Ohnmacht ist tatsächlich eine Gelegenheit für Gottes Macht. Obwohl ich das jetzt da nicht schönreden will. Ich will nicht behaupten, dass jede Ohnmacht in unserem Leben dann mit Gottes Vollmacht zu einem grossen Sieg geführt wird. Das würde ich nicht behaupten. Aber wir dürfen doch einfach sehen, dass so viele Geschichten in der Bibel mit einer Ohnmacht anfangen. Und das ist jetzt ja nur Ohnmacht, nicht können Kinder gebären. Es gibt eine andere Ohnmacht. Und wir könnten die Ohnmacht jetzt beschreiben mit Angriff von Heeren, zum Beispiel der Gideon und so weiter. Es gibt ganz viele Geschichten in der Bibel, die einfach Ohnmacht am Anfang. Und vieles, was jetzt auch gerade im Kids-Treff erzählt wird, vielleicht gerade jetzt in diesem Moment, ist vielleicht eine Geschichte, die mit Ohnmacht anfängt. So viel auch Geschichten, die wir lieb haben, wie zum Beispiel der Daniel in der Löwengrube. Oder? Was gibt es Schöneres, als eine Geschichte zu erzählen? In einem Kids-Treff fängt mit einer Ohnmacht an. So viele Geschichten haben also Ohnmacht in sich, Leiden in sich. Und in das Leiden, in die Ohnmacht hinein, kommt dann Gott. Und darum dürfen wir uns bewusst sein, auch heute, unsere Ohnmacht und unser Leiden darf auch etwas sein, wo wir Gott einladen dürfen, dass er einfach reinkommt. Und wir können ihm nicht vorschreiben, was er dann macht, wenn er reinkommt, aber wir dürfen ihn einfach einladen. Bitte Herr, komm rein. Und das hat dann schlussendlich Hanna auch gemacht. Aber ihre Not war noch nicht vorbei gewesen. Hannas grosse Not, zweite Teil. Manchmal wird der Gang zum Heiligtum zur Anfechtung, die nach einem geistlichen Durchbruch ruft. Ich lese einfach weiter. Und dieser Mann, also der Elkana, ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Damals war also eben das Heiligtum noch in Silo gewesen, und das war also das Zelt gewesen. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, der Elis war der Hohepriester gewesen, Hophni und Pinhas sind die Söhne geheissen, Priester des Herrn. Und das kommt da gerade im Vers 3, dort aber waren. Weil im zweiten Kapitel steht dann, und die Söhne Elis waren ruchlose Männer, sie hatten den Herrn nicht erkannt. Und sie haben sich das herausgenommen, dass sie, wenn da geopfert worden ist für Gott, dass sie sich einfach da die besten Stücke gerade geschnappt haben, noch bevor überhaupt zum Teil noch geopfert worden ist. Und ja, haben da wirklich sehr gottlos eigentlich sich Sachen herausgenommen, die gegen Gottes Gebot war. Aber die Leidensgeschichte in Sachen eben jährlichen Besuch da in Silo, in dem Heiligtum, geht weiter. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seine Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hanna gab er den doppelten Anteil. Denn Hanna hatte er lieb. Also, Elkana hat auch noch für eine Leidensgeschichte selber gesorgt, oder? Da ist natürlich, die Ungleichbehandlung ist natürlich sehr problembehaftet. Und jetzt kommt eben der Vers, den wir schon gelesen haben. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen, eben der Hanna, ihren Mutterleib. Und man könnte wirklich das so auslegen, dass der Herr in dieser Ungleichbehandlung da wie reingegangen ist. Und der Hanna da eigentlich eben die Hanna wirklich zurückgestellt hat und Peninna da geirrt hat durch Nachwuchs. Aber das ist Auslegung. Und jetzt, und ihre, also der Hanna, ihre Widersacherin, reizte sie mit vielen Kränkungen, das ist sicher nicht im Willen Gottes gewesen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und jetzt kommt es weiter. So geschah es Jahr für Jahr. Immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nichts. Und aß nicht. Ich weiß nicht, was du Sonntag für Sonntag erlebst. Immer, wenn du ins Heiligtum kommst. Jetzt, das ist ja nicht einfach, das Haus ist das Heiligtum, sondern wir sind das Heiligtum. Also wir sind der Tempel Gottes, nicht das Haus. Aber wir sind der Tempel Gottes. Wir sind ein Teil von dem weltweiten Tempel Gottes. Und wenn wir am Sonntag uns versammeln, versammeln wir uns im Tempel Gottes, oder besser gesagt, als Tempel Gottes. Und vielleicht gibt es für dich auch so immer Geschichten. Ich weiss von Familien, die mir schon gesagt haben, immer wenn wir zum Gottesdienst losfahren wollen, ist irgendetwas mit einem Kind. Hat sie entweder eine neue Tasse gemacht, man muss die Windel wechseln, oder es schreit, oder es sagt, er will nie, und so weiter. Vielleicht gibt es andere immer Geschichten bei euch, kennt ihr nicht. Vielleicht Mödel von meinem Ehepartner, oder irgendwas, was einfach nerven, wenn man da in den Gottesdienst gehen will. Und ich denke, das ist etwas, was Hanna erlebt hat. Und ich denke, das ist auch etwas, wo auch der Feind natürlich sehr gern vielleicht auch noch ein bisschen rausholt, ein bisschen rauskützeln tut. Was gibt es Schöneres für den Feind Gottes als den Gottesdienstbesuch zu vermeiden. Möglichst sagen, eigentlich wäre es schon viel einfacher, du würdest gar nicht erst gehen. Mir hat einmal ein Vater gesagt, ja, weißt du, immer der Stress am Sonntagmorgen, das Kind müssen parat machen und dann in den Gottesdienst gehen. Nein, ich habe aufgehört. Und ich habe gefunden, ja, ich finde es eigentlich noch gut, oder? Also ich meine, wir kommen Kinder in die Gemeinschaft und lernen ja, die Glaubensfamilie kennen, lernen auch das Gefühl kennen, dass sie als Familie nicht allein sind als gläubige Familie, sondern Teil sind von einer grösseren Glaubensfamilie, die miteinander das Leben teilt, wo man Sonntagsgeschichten, also biblische Geschichten kennenlernt, wo man andere Leute kennenlernt, wo man auch ältere Leute kennenlernt, die Interesse haben am Leben von diesen Kindern und so weiter. Das ist alles unbezahlbar. Aber es kann natürlich eben mit dem immer schon Zusammenhang haben, dass es schon als Stress erlebt wird und man ja, da findet das eigentlich könnte ich mir das schenken. Und das hätte sich natürlich Tanno auch können sagen. Aber vielleicht habt ihr beachtet, dass ich am Anfang mit den Untertiteln geschrieben habe, manchmal wird der Gang zum Heiligtum zur Anfechtung, die nach einem geistlichen Durchbruch ruft. Eben, mit diesen Anfechtungen ist es ja manchmal so, ich weiss noch, als junger Mann, ich habe danach gerungen, Gott kennenzulernen. Und ich habe die komische Erfahrung gemacht, immer wenn ich mich Gott näher habe ich das Gefühl gehabt, irgendetwas hindert mich. Es ist wie eine Grenze, ich komme nicht durch. Und wenn ich mir gesagt habe, komm, ich lasse es sein, dann ist es mir fast besser gegangen. Weil ich eben die Grenzen dann nicht gespürt habe. Aber ich habe dann Gott sei Dank später dann eben durchbrechen. Und das ist die Grenze, die wir kennenlernen, dass wir das immer, dass wir das Gefühl haben, oh, so mühsam. Ich bin einfach überzeugt, hey, es lohnt sich. Lass dich nicht abhalten. Es lohnt sich, dass wir durchbrechen. Und dann Gottes Segen immer noch viel grösseren Mass dürfen erleben. Das hat Hanna erlebt. Hannas grosse Not zum Dritten. Manchmal ändert sich nichts, bis wir aufstehen und unser Herz vor Gott ausschütten. Der Bibeltext geht weiter mit «Da stand Hanna auf». Das ist natürlich eigentlich ein Vers, wo man kann sagen, ja, natürlich ist sie aufgestanden. Irgendwann stehen wir alle mal beim Essen dann mal auf. Dann haben wir mal gegessen und dann stehen wir auf. Aber ganz offensichtlich ist das Aufstehen, es ist da viel mehr drin. Weil da ist sie aufgestanden und hat ganz offensichtlich den Schluss gefasst, so, jetzt ist genug. Jetzt unternehme ich etwas. Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Kennen wir alle, oder? Also, ja. Verbittert ist immer dann, wenn wir eigentlich vergeben sollten. Oder eben Verbitterung dann, wenn wir etwas in einer Not drin sind und es kommt und es kommt und es kommt und es kommt, einfach keine Besserung. Dann müssen wir vielleicht sogar wie Gott vergeben. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber irgendwie uns wieder mit Gott versöhnen auf jeden Fall. Ja, die war wirklich verbittert. Und jetzt mit dieser Verbitterung ist sie zu Gott gegangen. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde, und da habe ich jetzt noch hineingeschrieben, der Dankbarkeit ab. Also das ist meine Auslegung da. Der Dankbarkeit ab. Also das Gelübde war nicht ein Deal mit Gott. Herr, wenn du das, wenn du das machst, dann zahle ich das. Das ist nicht so gemeint, ganz sicher nicht. Weil wir können ja Gott nichts zahlen. Aber es ist gemeint, wenn du, Herr, das machst, dann werde ich dir danken, und zwar auf diese Art und Weise. Darum sage ich dem ein Gelübde der Dankbarkeit. Ich bin der Meinung, dass es zwei Arten von Gelübden gibt. Ich komme aber noch dazu. Und sie legte ein Gelübde der Dankbarkeit ab und sprach: Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und das wäre jetzt da über das zweite Gelübde. Kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Das wäre ein Gelübde vom Nazirer, wo im 4. Mose eben beschrieben wird. Also das heisst, sie wird eben dann ihren Sohn Gott zur Verfügung stellen und der Sohn soll ein Nazirer sein. Und das Zeichen von der Nazirer war, dass sie eben ihre Haare nicht geschnitten haben. Und eigentlich ist aber das Nazirer ist eigentlich temporär gewesen, also dass man für eine gewisse Zeit eben das, wie eine gewisse Zeit Gott zur Verfügung gestellt hat, wo einfach irgendwie Gott völlig noch viel mehr im Zentrum dann eben soll stehen. Und das Zeichen ist gewesen, dass man in dieser ganzen Zeit, wo das Gelübde gegolten hat, hat man die Haare nicht geschnitten. Und jetzt, sie sagt aber, mein Sohn soll das Leben lang so ein Nazirer sein. Also nicht nur temporär, sondern das ganze Leben lang. Also Samuel muss lange Haare haben. Ja, dann also ist die einzige Bibelstelle, wo ich jetzt gerade so mir bewusst bin, wo das Gelübde der Dankbarkeit mit dem Gelübde der Gottesweihe gerade so nahe zusammen ist. Und im 3. Mose, zum Beispiel, haben wir noch manchmal so Anweisungen für Gelübde der Dankbarkeit, oder Psalm 50 ist auch Gelübde der Dankbarkeit, wo man eben so das Gelübde Gott wie eben zahlt quasi, weil man versprochen hat, wenn er das tut, dann werde ich mich auf diese Art und Weise bedanken. Werde ich ihm den Dank darbringen. Wie ja ihm immer unser Dank gehört. Aber ein Dankesgelübde ist, wenn wir schon von Anfang an sagen, so würde ich mich bedanken. Und dann eben das Gelübde der Gottesweihe, wo sie auf ihren Sohn legt. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr: Wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Aber Hanna antwortete und sagte: Nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Und ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, wenn man eine betrübte Frau ist. Oder ein betrübter Mann natürlich. Das ist das Beste, was man machen kann. Bei Gott unser Herz ausschütten. Es braucht manchmal ein bisschen Mut, weil in unserem Herz sind ja nicht immer nur die allerschönsten und frommsten Gedanken, wo man so überzeugt ist, dass das so himmlisch ist. Sondern in unserem Herz gibt es vielleicht auch Gedanken, die anklagen tun, Gott anklagen tun, Menschen anklagen tun, sich selber anklagen tun. In unserem Herz gibt es vielleicht in dieser grossen Not Dunkelheit, wo man einfach nicht mehr weiter sieht. All das ist normal. All solche Sachen sind in unserem Herz. Und wenn wir jetzt unser Herz vor Gott ausschütten tun, dann kommt das alles raus. Und wird vor Gott quasi ausbreitet. Und es braucht schon einen Moment vom Mut. Weil wenn man das macht, ist wirklich am Anfang denke ich vielleicht ein bisschen, wow. Erstens mal wird man sich selber bewusst, was im Herz ist. Weil solange man es nicht laut oder, weißt du so, ich meine, in Gedanken so richtig ausspricht vor Gott, ist es ja manchmal so, dass man sich gar nicht bewusst ist, was eigentlich im Herz ist. Das ist einfach drin, aber wir können es vielleicht gar nicht benennen. Wir wollen es vielleicht gar nicht benennen. Wir haben sicher auch schon gemerkt, wenn man etwas benennt, dann ist es viel präsenter. Und wenn man da all das eben dann benennt, wenn man es ausschüttet, so vor Gott, dann ist es präsent. Und dann ist so ein Moment, wo wir ja, da so im Licht Gottes stehen und uns fragen, wow, was denkt jetzt wohl Gott? Und da darf man aber sofort daran denken, Gott weiß es ja einen Weg. Er weiß auch, was in unserem Herz ist. Und es tut so gut, es ist so wohl und so wichtig, dass wir das rausbringen können. Dass wir unser Herz vor Gott ausschütten können. Das tut so gut. Es tut uns entlasten. Da kommen auch Sünden führen, da kommt Sucht führen. Vielleicht so Notpflaster, wo wir unsere Not uns da irgendwie entweder uns selber damit trösten und Zeug und Sachen, da kommt alles raus. Und Hanna macht es uns vor, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Und auch für unsere Kinder, wie viel Mal müssen wir doch da unser Herz vor Gott ausschütten. Weil man einfach, ja, denkt, oh, Hilfe. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Also da ist alles vorgekommen, hat aber ein bisschen Zeit gebraucht, ist alles vorgekommen, sie hat alles gesagt, alles quasi vor Gott auf den Tisch gelegt. Eli antwortete und sagte, geh hin in Frieden. Und ich bin überzeugt, dass das auch Jesus zu uns sagt, wenn wir unser Herz vor Gott ausschütten. Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Das hat der Eli als Prophet gesagt. Das kann ich leider nicht einfach so zusprechen. Das jetzt einfach was ihr auch immer bittet, dass das in Erfüllung wird gehen. Aber ich kann euch Mut machen, dass ihr so betet wie der Herr Jesus im Garten Gethsemane. Herr, wenn mein Vater, wenn es vor dir wohlgefällig sein, dass der Kelch an mir vorbeigeht, so bitte lass ihn vorbeigehen, aus der Leidenskelch, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also wir dürfen vor Gott unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse benennen, wenn wir uns dann einfach auch bewusst sind und das aussprechen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Sie sagte, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Das ist doch wunderbar. Und das ist das, was ich ausschütten wünsche, dass man alles bei Gott so ausschütten und dass man dann nicht mehr so ein trauriges Gesicht hat. Jetzt habe ich da noch ein paar Punkte vorbereitet, wo ich jetzt gerade von der Zeit her merke, das hat nicht mehr so Platz. Ich bin gerade am Überlegen, was wir jetzt doch noch nehmen könnten. Das möchte ich noch reinbringen als einen Punkt. Der Jesus macht uns Mut, dass wir wirklich vor Gott alles aussprechen, dass wir vor Gott richtig stürmen. Und er hat da eine Geschichte erzählt vom ungerechten Richter und der Witwe. Und die Witwe ist immer wieder zum ungerechten Richter gegangen und hat nie Recht bekommen. Und irgendwann mal hat er den ungerechten Richter gefunden. Also irgendwann mal haut die mir rein. Also am gescheitsten ist, ich tue jetzt mal der zum Recht verhelfen. Dann habe ich Ruhe. Und dann sagt der Jesus, der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, eben ihres Herz vor Gott ausschüttet. Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Da Lukas 1 bis 8 ist das und Vers 8, also ich habe die ersten paar Verse eben ausgelassen von der Witwe, aber jetzt Vers 8, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Da haben wir schon manchmal gefragt, was meint denn eigentlich Jesus damit? Jetzt, wenn man das Wort Glauben ganz genau nimmt, das ist eigentlich im Griechisch, heisst das Pistin. Das Wort Glauben hat vom Griechischen her immer zwei Bedeutungen. Glauben und Treue. Also Pistin hat im Griechischen die Bedeutung sowohl von Treue wie Glauben. Das kann man nicht auseinandernehmen. Und wenn man sich das bewusst ist, dann kommt eben wieder das zum Tragen, was ich da wegen dem Gelübde der Dankbarkeit gesagt habe. Wenn Gott uns ein Wunder schenkt, dann ist eigentlich Dankbarkeit unsere ganz normale Reaktion. Jetzt ein Gelübde der Dankbarkeit ist einfach, dass wir unsere Dankbarkeit schon bereits, bevor wir etwas von Gott geschenkt bekommen haben, was wir eben von ihm erbittet, dass wir schon bereit sagen, wie dass wir die Dankbarkeit zeigen wollen. Aber dass wir in Dankbarkeit eben dann, dass wir Gott antworten tun auf sein Geschenk, das ist nichts, das ist völlig normal. Das machen wir in unseren Beziehungen ganz automatisch. Ich meine damit nicht einfach nur danken. Das sagen wir schon auch, oder? Aber Dankbarkeit ist eigentlich das Gefühl von einer inneren Verpflichtung gegenüber dem Geber. Und das haben wir zum Beispiel gegenüber unserer Mutter. Haben wir hoffentlich, oder, wenn die Beziehung irgendwie einigermaßen intakt ist, haben wir ein Gefühl der Dankbarkeit. Für das, was sie für uns da hat. Für ihre Leiden bei der Geburt, für ihre vielen Leiden, die sie hatte während unserem Aufwachsen und für ihr Mitleiden, das sie jetzt hat, während wir schon erwachsen sind und ihr eben vielleicht dann erzählen könnt, was man alles so erlebt. Und da gibt es halt auch Sachen, die dann immer wieder mal schwierig sind. Da gibt es auch Leiden. Und etwas, was Mütter so ganz natürlich von Gott geschenkt her tief in sich trägt, ist das Mitleiden mit den Kindern. Also hoffentlich bei den Vätern auch, aber bei den Müttern kommt das ganz, ganz stark zum Tragen. Und das ist nichts anderes als Dankbarkeit, also was in uns generiert, eine innere Verpflichtung gegenüber der Person, die uns beschenkt. Und das kommt da jetzt im Vers 8 meiner Meinung nach eben auch zum Ausdruck, dass der Jesus sagt, also wenn Gott eben dann uns beschenkt mit dem, was wir erbittet haben, indem wir unser Herz vor Gott ausgeschüttet haben, fragt er sich, ja, und wird er dann wirklich die Glaubenshaltung in uns finden, dass wir aus Dankbarkeit heraus ihm in Treue nachfolgen dürfen? Und ich hoffe sehr, dass wir das machen und ich habe das Vertrauen, dass wir das alle machen. Und so wünsche ich dir, dass du immer wieder das Herz bei Gott ausschütten tust und einfach in die Dankbarkeitshaltung darfst reinfinden, nachdem wir geantwortet hat. Und manchmal kann vielleicht die Antwort auch sein, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft wird in den Schwachen mächtig. Amen. Ich merke gerade, dass wir gar kein Programm verkündet haben. Also ich mache das jetzt aber nicht, das ist auch nicht da. Das Programm liegt auf, das kann man nachher dann noch anschauen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verschuddelt, tut mir leid. Der Reis ist eben schon bereits weg, sie tun eben auch in Dankbarkeit. Sie da, haben sie noch familiäre Verpflichtungen, die ein bisschen weiter weg sind und darum haben sie schon müssen früher gehen, der Reis und Zina. Und ich habe am Reis gesagt, ja, ich könnte den Segen dann schon selber übernehmen. Also, das Programm liegt auf. Ja, ich möchte zuerst beten und nachher möchte ich euch einen Segen zusprechen, der natürlich auch zum Muttertag passt.